könnt ja auch laut brüllen, aber mit ist besser. Ich möchte zu Beginn des Gottes oder der Predigt nochmal beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir uns hier in Freiheit treffen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass wir dich anbeten dürfen. Und ich bete, dass du jetzt dein Wort lebendig machst. Ich bete, dass du Gnade zum Hören gibst und mir Gnade zum Sprechen. Dass das, was dir auf dem Herzen ist, jetzt wichtig wird für uns. Segne du dein Wort und ich bete, dass du alle störenden Gedanken, die jetzt da sein könnten, dass wir, sie wollen wir unter deinen Gehorsam befehlen, Jesus. Und wir beten, dass alle Störenden in diesem Raum keine Autorität hat, weil du die höchste Autorität im Himmel bist und wir deinen Namen anbeten und deine Kraft erbitten wollen für diese Predigt auch. Amen. Ihr Lieben, wir sind mittendrin in der Predigtreihe Jünger wird man unterwegs. Heute habt ihr hier mal ein Bild und dann wisst ihr gleich, worum es geht. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich alle. 5 Brote und 2 Fische. Die Geschichte hat für jeden, der irgendwo mal durch eine Sonntagsschule gegangen ist oder durch eine Kinderstunde, so ein Bart. Die ist so langweilig für viele. Und ich hoffe, dass wir heute da nochmal neue Antworten draus bekommen können. Also, dass wir neu uns inspirieren lassen können über diese Geschichte. Und ich glaube nämlich, wenn man sich vorstellt, was die Jünger, als sie diese Situation erlebt haben, das erste Mal, was bei denen abgegangen sein muss, dass das echt krass gewesen sein muss. Die sind echt herausgefordert worden. Und das ist eine Perspektive, in die ich euch mit hineinnehmen möchte. Jesus nimmt seine Jünger mit in die Verantwortung, steht vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Und Jesus traut ihnen etwas zu. Und da möchte ich heute mit euch drüber nachdenken. Der Text steht im Johannesevangelium, Kapitel 6, 1 bis 15. Das lesen wir jetzt einfach mal erstmal zusammen durch. Danach ging Jesus auf die andere Seite des Galiläischen Meeres, das auch als See von Tiberias bekannt ist. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine Wunder sahen, mit denen er die Kranken heilte. Jesus stieg in die Berge hinauf und lagerte dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jährlichen Passafest, das die Juden feiern. Als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm die Berge heraufkommen. Er wandte sich an Philippus und fragte: Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete: Es würde ein kleines Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldete sich zu Wort. Hier ist ein kleiner Junge mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen? Sag den Leuten, sie sollen sich hinsetzen, befahl Jesus. Da ließen sich alle, allein die Männer zählten schon 5000, auf den grasbewachsenen Hängen nieder. Da nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Genauso machte er es mit den Fischen. Und alle aßen, bis sie satt waren. Sammelt die Reste wieder ein, wies Jesus seine Jünger an, damit nichts umkommt. Am Anfang waren es nur 5 Gerstenbrote gewesen, doch nach dem Essen wurden 12 Körbe mit den Brotresten gefüllt, die übrig geblieben waren. Als die Leute diese Wunder sahen, riefen sie aus: Das ist wirklich der Prophet, den wir erwartet haben. Er ist es, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück und blieb dort für sich allein. Sehr bekannte Geschichte. Sehr bekannte Geschichte, die man schon ganz, ganz oft gehört hat. Und ich möchte beim ersten Punkt anfangen, von dem, was mir heute wichtig geworden ist. Ich habe hier mal so eine Brille als Bild gewählt, als Symbol dafür, dass wir die Welt durch eine bestimmte Brille anschauen. Und das ist etwas, was in dieser Geschichte auch passiert. Jesus hob seinen Blick, heißt es da. Er war mit seinen Jüngern unterwegs gewesen und die Menschenmenge war ihm gefolgt ans andere Ufer des Meeres. Und Jesus sieht die Menschen kommen und hebt seinen Blick und sieht sie an. Und Jesus ist dabei ziemlich entspannt. So stelle ich mir das vor. Und er hat eine Perspektive, wenn er diese Menschenmenge sieht, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Er ist nicht verzweifelt und rutscht auf seinem Hintern hin und her und denkt so, was mache ich denn jetzt? Wie soll ich die Leute satt kriegen? Und er sieht auch auf seine Jünger. Und er sagt, heute ist der Tag, an dem ich meine Jünger auf eine andere Stufe heben werde. Heute werde ich meine Jünger herausfordern. Sie sollen heute etwas Neues dazulernen. Eine neue Perspektive bekommen. Meine Perspektive. Die Perspektive des Reiches Gottes. Die möchte ich meinen Jüngern heute zumuten. Ich möchte sie herausfordern. Jesus wusste schon, was er tun würde, heißt es an einer Stelle in diesem Text. Und ich stelle mir die Frage, woher wusste er das? Wenn man im Johannesevangelium ein Kapitel vorher reinschaut, dann kann man da sehen, dass Jesus immer in der Gegenwart des Vaters war und Gott hat ihm Dinge gezeigt, die er tun wollte. Johannes 5 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Ich lege das jetzt mal so aus. Jesus war in der Gegenwart des Vaters gewesen. Er war nicht verzweifelt, sondern er hatte selber eine Begegnung mit Gott gehabt, dem Schöpfer der Welt. Und hat die Menschen gesehen und er wusste, heute ist der Tag, an dem ich das und das tun werde. Ich werde diese Menschen mit Brot versorgen. Aus der Hand eines kleinen Kindes. Wenn wir dann mal die Perspektive der Jünger uns anschauen, zwei werden hier prominent herausgestellt. Einmal Philippus, der sagt, es würde ein kleines Vermögen kosten. Also, hier sind 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Und Männer, wenn die Hunger haben, lange gelaufen sind, dann haben die Hunger. Aber richtig, Hunger. Und die waren nicht eben mal irgendwie 500 Meter gelaufen, sondern sie sind im ganzen See herumgelaufen. Haben Jesus gesehen und wollten noch wieder was von ihm hören, hatten vielleicht auch ihm zugehört. Und die haben echt Hunger gehabt. 200 Silberstücke würden da nicht ausreichen. Und das ist schon ein halbes Jahresgehalt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und dann in so einer abgelegenen Situation, in einer abgelegenen Stelle. Eigentlich eine ziemlich krasse Aussage. Ja, was soll ich denn machen, sagt Philippus. Das ist seine Perspektive. Andreas sagt, ehrlich gesagt auch nicht viel besser. Er sagt, hier ist ein kleiner Junge. Also ich stelle mir so richtig vor, so, dass man sie dann davor schiebt so, und denkt, hier, Jesus, guck mal dahin, weil ich habe auch nichts zu sagen. Aber hier ein Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Also so stelle ich mir das vor. Das ist so ein dummer Spruch eigentlich. Wenn ich mir mal vorstelle, da stehen 5000 Männer mit knurrendem Magen plus 5000 Frauen und Kinder. Und dann steht ein kleiner Pöfke mit seinem Frühstück. Unfassbar, oder? Das ist so ein dummer Spruch, als wenn man sagen würde, nimm 10 Liter Eimer und schöpf das Meer aus. Ich weiß nicht, was euer dümmster Spruch ist oder was ihr mal gehört habt. Also für mich ist mein Lieblingsspruch ist von Paul Breitner, der Fußballspieler bei Bayern München. Der hat gesagt, in den 70er Jahren war der da, da kam das Elfmeterschießen, die anderen hatten die Hose voll, aber bei mir lief es ganz flüssig. Das ist mein Lieblingsspruch. Die anderen hatten die Hose voll, aber bei mir lief es ganz flüssig. Das ist mein Lieblingsspruch. Und der ist auch so dumm eigentlich. Und so ähnlich stelle ich mir das bei Andreas vor. So, also ey, ich habe hier einen Jungen mit 5 Broten und 2 Fischen. Also ich weiß nicht, dass er sich nicht geschämt hat. Also wenn er jetzt noch auf die Idee gekommen wäre zu sagen, ja, irgendwie, wir müssen irgendwie eine Brotfabrik hier hinzaubern mit den Männern oder sowas. Keine Ahnung, das wäre noch halbwegs vernünftig. Aber 5 Brote und 2 Fische und 5000 Männer, die den Magen leer haben. Unglaublich. Das geht doch gar nicht. Und es ist meine Frage, was ist deine Perspektive auf die Wirklichkeit? Hast du die Perspektive, wo du nur mit dem Menschenmöglichen auf die Wirklichkeit schaust, auf deine Umstände schaust? Oder hast du diese Jesusbrille auf, mit der du deine Welt betrachtest? Gott hat in den Parallelstellen, wenn ihr mal das in den synoptischen Evangelien euch anschaut, also Markus, Matthäus und Lukas, da sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Da steht, das müsst ihr, ist auch der Knaller. Gebt ihr ihnen zu essen. Also ich kann mir das richtig vorstellen. Also wenn man nichts in der Hand hat, mit nichts 5000 Menschen satt machen, ist schon eine Herausforderung. Ganz einfache Mathematik. Geht nicht. Aber was ist deine Perspektive? Was ist deine Perspektive auf dein Umfeld, wo du sagst, das wird niemals passieren? Wie soll der Mensch Jesus kennenlernen? Wie soll diese Situation sich verändern? Wie sollen wir diese Stadt erreichen für Jesus? Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ich sitze zu Rechten des Vaters. Geht ihr hin, verkündigt die frohe Botschaft. Dient den armen Menschen, dient den Kranken. Befreit die zerbrochen sind, die gebunden sind. Das ist euer Auftrag. Wie soll denn das gehen? Die Leute in deiner Familie, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Was ist deine Perspektive darauf? Das Menschenmögliche oder ist das die Jesusbrille? Der schon weiter sieht. Der sieht, welche Bedürfnisse der Mensch hat. Der danach fragt, wie kann ich dir begegnen? Mein geliebtes Kind. Durch uns. Jesus Nachfolger zu sein, bedeutet, seine Perspektive anzunehmen. Einen neuen Blick zu bekommen auf die Wirklichkeit. Ich habe euch schon einmal von einem Mann erzählt, den ich im Gefängnis kennengelernt habe, als ich da mal Seelsorge gemacht habe, der mehrere Menschen umgebracht hat. Und wie sich seine Perspektive in dem Moment verändert hat, als er Christ geworden ist. Auf sich selbst. Es geht ja nicht nur darum, wie das Reich Gottes um dich herum sich ausbreitet, sondern wie ist dein Blick auf dich selbst? Von einem Tag auf den anderen hat er Vergebung empfangen und er hat sein Leben aus der Perspektive Gottes gesehen, reingewaschen von mehrfachem Mord. Ich habe einen neuen Blick auf mein Leben, ich kann nachts wieder schlafen, ich habe keine Albträume mehr, weil ich eine neue Perspektive auf mein Leben bekommen habe. Das Reich Gottes ist angebrochen in meinem Leben. Ich bin Kind des Königs der Könige. Nicht mehr irgendwie ein Drecktyp, der irgendwo hier in einem Gefängnis vergammelt und nie wieder rauskommen wird, weil man anschließend Sicherheitsverwahrung angeordnet hat. Eine neue Perspektive, ein Umdenken aus der Perspektive Gottes in eine Situation hinein. Die Brille des Vaters, der dich liebt. Die Brille des anbrechenden Reiches Gottes, das ist die Brille, die Gott uns anbietet, die der Heilige Geist uns anbietet. In der Kraft seines Wortes, dass wir sein Wort lesen, vom Heiligen Geist inspiriert werden, was das in unserem Leben konkret bedeuten kann. Und wir bekommen einen anderen Blick, eben diesen Jesusblick. Nicht mit diesem Philippus und Andreas Blick, so nach dem Motto, sorry, nicht mein Ding. Sondern es könnte sein, dass Gott dir Dinge vor Augen stellt, so sagen wir es, okay, für mich ist das die Nummer zu groß. Aber Gott, schenk mir deine Perspektive. Schenk du mir deinen Blick auf diese Wirklichkeit. Schenk du mir doch bitte deinen Blick auf meine Familie, auf meine Nachbarn, auf meine Arbeitskollegen. Schenk du mir doch einen Blick für deine Möglichkeiten. Und das ist wichtig, damit wir nicht von den Umständen herumgeschleudert werden im Leben. Darum ist es für einen Jünger Jesu so wichtig, diese Perspektive anzunehmen. Die Jünger, wenn es nach denen gegangen wäre, hätten die gesagt zu den Leuten, so, das war's jetzt, die Freakshow ist zu Ende, ihr könnt jetzt gehen. Ja, das hätten die gesagt. Aber sie sind herausgefordert worden, an dieser Stelle auf eine andere Ebene zu kommen, auf eine neue Perspektive einzunehmen. Und das ist auch in unserem Leben wichtig, dass wir einen Blick bekommen von Gott in unsere Wirklichkeit hinein. Wir sollen unseren Verstand nicht ausschalten. Auf keinen Fall. Dafür möchte ich nicht plädieren, aber ich möchte dich herausfordern, dass dein Verstand nicht die Grenze ist dessen, was Gott tun kann. Und wenn Gott zu dir sagt, gib du ihn zu essen, dann wird Gott dafür sorgen, dass das möglich wird. Und häufig ist es so, dass Berufungen riesengroß erscheinen, wo du denkst, das kann ich nicht. Das werde ich niemals hinkriegen. Wie soll ich das tun? Und wenn du anfängst zu gehen, wird Gott sich dazustellen. Und er wird Dinge möglich machen, die du nicht für möglich hältst. Ihr Lieben, zum Beispiel, ich habe das auch schon mehrfach gesagt, dass ich hier vorne stehe und mich gucken ungefähr 200 Leute an und ich nicht hier rausrenne. Das ist für mich persönlich ein kleines Wunder. Als Gott so gesagt hat, Jan, ich möchte, dass du in den vollzeitlichen Dienst gehst, da habe ich gedacht, hä, ich muss mich irgendwie vertan haben oder beim Hören oder so. Ich konnte früher in der Schule, ganz ehrlich, in der 8. und 9. Klasse, ich konnte keinen vernünftigen Satz fehlerfrei lesen. Immer wenn ich vorlesen musste, sind bei mir die Buchstaben durcheinander geschwommen, weil ich so eine Angst hatte, vor den Leuten mich zu blamieren. Und dann hat natürlich nichts funktioniert. Und ich habe gedacht, Gott, das kannst du vergessen. Als Banker, das ist super, da sitze ich einem Typen oder einem Ehepaar gegenüber und da habe ich die Macht. So ist es bei Bankern in der Regel, müsst ihr mal darauf achten. Die sitzen meistens am längeren Hebel. Es sei denn, man hat sehr, sehr viel Geld. Dann sitzt der mit dem Geld sitzt am längeren Hebel. Aber wenn Gott dich beruft, dann lass die Grenze Gottes Grenze sein und nicht dein Verstand. Aber schalt den Verstand auch nicht aus. Ich komme zum nächsten Punkt. Was ist das Geringe in deinen Händen? Da kommt ein kleiner Junge und er bringt Gerstenbrot mit. Also das ist das Brot der armen Leute. Also nicht irgendwie Schnittchen und Filet und solche Sachen, irgendwas Leckeres, sondern wirklich das war das Brot der armen Leute. Ein kleiner Junge hat sein Frühstück dabei. Das waren auch keine riesen Fische, sondern wahrscheinlich aus dem See, Tiberias, so kleine, die waren vielleicht so wie Sardinen oder so, muss man sich das vorstellen. Und er wird anvisiert von Andreas, so nach dem Motto, so als Lückenfüller, als Lückenbüßer. Und ich stelle mir das so echt krass vor, wie er dann so durch die Reihen geschoben wird und dann irgendwie so vor Jesus hingeschubst wird. So, hier, guck mal dahin, Jesus. Besser als auf meine Scham. Steht er dann vor Jesus, vor dem Schöpfer der Welt. Und Jesus nimmt das Kleine, das Geringe aus der Hand dieses kleinen Jungen dankbar entgegen. Jesus sagt nicht, was bist du bescheuert? Wieso bringst du mir hier dein bisschen? Sondern er nimmt es dankbar, fängt an, Gott zu danken für das Geringe, was der kleine Junge ihm gibt. Ich glaube, dass diese Jünger das Gesicht von diesem Kind nie vergessen haben. Könnt ihr das vorstellen? Wenn man so etwas erlebt hat, dann denkst du so, oh Mann, in der Haut dieses kleinen Jungen. Vorher denkst du, möchte ich nicht drinstecken, danach möchtest du, ich wäre das auch am liebsten gewesen. So stelle ich mir das vor. Das ist ja auch eine ziemlich gemeine Situation. 12 zu 5.000 meine ich, plus Frauen und Kinder, die haben nichts. Nur eben dieser kleine Junge, der da sein Frühstück anbietet. Der Junge gibt das Geringe. Das ist totale Hingabe. Das war sein Essen. Er gibt es in die Hand des lebendigen Gottes. Das Geringe. Und Jesus fängt dann an auszuteilen. Wie der Vater einer jüdischen Familie hat Jesus vorher noch gebetet über dem Essen, hat gedankt dem Schöpfer der Welt. Und dann beginnt das Wunder. Wir wissen nicht wie. Das ist auch überhaupt nicht wichtig. Diese neugierige Frage, wie soll denn das passiert sein und die verstandesmäßigen Typen, die dann da anfangen zu erklären und so weiter, vergiss es, die Bibel wird diese Neugier nicht befriedigen wollen. Ich habe etwas Interessantes gelesen, da schreibt jemand, das Eigentliche, was damals zu erkennen und zu erfahren war, hätte keine Kamera erfassen können. Und nach diesem Eigentlichen müssen wir fragen. Das Eigentliche ist nicht genau, wie das passiert ist, sondern dass es passiert ist. Und die Leute wussten, es konnten es selber nicht erklären. Das können wir am Ende der Geschichte lesen, wo die dann angefangen haben, oh, das ist der Prophet. Hier ist irgendwas Wunderbares passiert. Was ist das Geringe in deinen Händen? Was ist mit deiner Kraft, mit deiner Zeit, mit deinem Geld, was du einsetzt im Reich Gottes? Paulus schreibt im Römerbrief etwas über Hingabe. Über leidenschaftliche Hingabe. Er schreibt, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Römer 12, Vers 1, wo Paulus sagt, wir sollen ein Leben, weil Gott so barmherzig ist, sollen wir unser Leben hingeben, ein lebendiges Opfer für Gott sein. Unser ganzes Leben, ein lebendiges Opfer. Das Interessante an einem lebendigen Opfer ist, dass es eben auch vom Opferaltar gewissermaßen wieder runterspringen kann. Deswegen müssen wir uns bewusst immer wieder Gott hingeben. Es geht um leidenschaftliche Hingabe. Ein Leben von totaler Hingabe, das macht der Junge hier in dem Moment. Das war das, was ihm zum Leben an diesem Tag gegeben wurde, von seinen Eltern. So stelle ich es mir vor. Hier, mein Junge, das nimm mal mit. Mehr gibt es heute nicht. Arme Leute essen. Und er gibt es total hin. Darum geht es, leidenschaftliche Hingabe an Gott. Das Entscheidende ist, ob wir leidenschaftlich geben. Wenn du Gott etwas opferst, wie Zeit oder Geld, so nach dem Motto, ja, da hast du es, Gott. Du willst das ja immer von mir. Ich muss ja meinen Zehnten geben. Oder ich muss ja meine Zeit in der Gemeinde einsetzen oder den Menschen dienen oder solche Dinge. Vergiss es. Beleidige Gott damit nicht, bitte. Diese Haltung kannst du vergessen, wenn du nicht aus leidenschaftlicher Liebe Gott gibst. Dann behalt es lieber. Weil Gott so barmherzig ist. Es geht im Geben, in der Hingabe geht es um ein Echo von uns. Wir reagieren auf die Barmherzigkeit, die wir selbst empfangen haben von Gott. Was er uns für wunderbare Dinge gegeben hat, dass er uns so reich versorgt hat, dass er uns Zeit geschenkt hat, dass er uns Menschen geschenkt hat, Finanzen geschenkt hat. Darum gehen wir als Echo, aus Dankbarkeit, aus Liebe, aus Hingabe. Wenn du meinst, du musst Gott irgendwie nochmal einen Obolus in den Klingelbeutel werfen, vergiss es, behalt ihn lieber. Beleidige den lebendigen Gott nicht. Ihm gehört sowieso alles. Dein ganzes Leben, deine ganzen Finanzen. Behalt es lieber. Die Frage ist nicht, was ich gebe. Die Frage ist, wie viel mehr, was behalte ich für mich selbst? Das ist eine Frage, die bei der Hingabe zu stellen ist. Ich tue das Ganze nicht, weil ich es tun muss, sondern weil ich ein erneuertes Denken bekommen habe, weil ich eine neue Perspektive auf mein eigenes Leben bekomme, weil ich eine neue Perspektive bekommen habe für die Menschen um mich herum. Darum gebe ich mich hin, weil ich zuerst geliebt bin, radikal geliebt. Ihr Lieben, das Kreuz ist das Symbol für die radikalste Liebe, die es gibt. Ein Vater im Himmel, der seinen Sohn gibt, weil er dich so liebt. Ist der Hammer. Ihr Lieben, das ist für uns so normal geworden. Und dass wir, ich möchte euch wirklich ermutigen, da immer wieder vor dem Kreuz zu stehen, anfangen zu staunen. Wenn ihr nicht mehr über das Kreuz staunen könnt, dann stimmt etwas nicht mehr. Die Jünger haben in diesem Moment eine Lektion gelernt. Was Jesus aus dieser Kleinigkeit gemacht hat, das Kleinste in den Händen des Gottes der Welt, der die Welt geschaffen hat, ist gewaltiger als das Größte, was nur in Menschenhand gewesen ist. Dazu ist Gott in der Lage, etwas Großes daraus zu machen. Wenn Jesus dann auch sagt, gebt ihr ihnen doch zu essen, dann muss man noch einen Text mit im Blick behalten, der sich fast direkt an diese Begebenheit anschließt. Nämlich einen Tag später, nach dieser Szene, spricht Jesus: Ich sage euch, könnt ihr in Matthäus 6 nachlesen, 26, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott der Vater ihn gesandt. Ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot im Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot im Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagen sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Und dann sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ihr Lieben, das leuchtet hier schon mit auf. In dieser Perspektive müssen wir diesen Text auch verstehen schon. Gebt ihr ihnen zu essen? von dem Brot des Lebens, den Menschen, die Hunger nach Leben haben, nicht einmal nur den Bauch voll zu kriegen, sondern das Herz gefüllt zu bekommen. Wenn wir diesen Aspekt mit betrachten, dann steckt dahinter das Bild, dass ein Gott den Hunger, den Schrei nach Leben der Menschen um uns herum sieht und uns Jünger gebrauchen möchte, um diesen Menschen zu dienen. Wenn du mit den Jesus-Augen auf das Wenige schaust, was du zu geben hast, dann ist das Geringe nicht gering, sondern groß. Und du kannst auch diesen Menschen dienen, weil Jesus in dir lebt. Die Kraft Gottes lebt in dir, wenn du Jesus glaubst, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast. Der Heilige Geist wohnt in dir, du bist Tempel des Heiligen Geistes. Völlig tiefenentspannt kannst du dich auf deine Umgebung einlassen und sagen, ich bin hier der Botschafter des Reiches Gottes. Und Gott soll mich gebrauchen, um dieses Brot des Lebens auszuteilen. In seiner Kraft. Ich komme zur letzten Frage. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Immer das Gleiche mit mir. Danke. Ohne euch Techniker da hinten wäre ich verloren. Vielen Dank euch. In wessen Hand bist du? Der dritte Punkt. Bei dieser Geschichte geht es nicht nur um eine Erzählung aus längst vergangener Zeit. Und es geht auch nicht darum zu erklären, wie das jetzt genau passiert. Das habe ich schon angedeutet. In dieser Begebenheit wird ein untrügliches Versprechen für heute und für morgen deutlich. So wie nämlich alle Wunder von Jesus, ist hier ein Zeichen gesetzt worden von Jesus, das über das Zeichen hinaus auf das Eigentliche hinweist. Für sich genommen ist es eigentlich total bedeutungslos. Da werden mal hier und da ein paar Kranke gesund, da stehen sogar ein paar Menschen von den Toten auf bei Jesus, aber die sind wieder gestorben. Eigentlich total bedeutungslos. Sogar der Tod umklammert weiterhin das Leben. Und wenn unsere Hoffnung sich nur auf das Diesseits beschränken müsste, dann wären wir als Christen die elendsten Menschen auf dieser Welt. Paulus sagt im Römerbrief, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die elendsten Menschen der Welt. Und das wird hier schon angedeutet in dem Zeichen, was Jesus hier setzt. Jesus setzt ein Zeichen auf das, was kommen wird. Es wird ein Tag kommen, da wird es keinen Hunger mehr geben. Gott selbst wird den Hunger beseitigen. Gott wird den Schrei der Hungrigen hören und wird ihnen zu essen geben. Gott wird eine neue Weltordnung aufrichten, auf die hin wir ausgerichtet sind als Christen. Und auf diese Verwirklichung warten wir. Das war auch die Perspektive der Jünger damals. Sie haben, als aus der jüdischen Tradition kommt, sie haben gewusst, was es bedeutet, wenn Gott auf einmal täglich versorgt. Das hatte ihr Volk erlebt. Gott hatte Manna vom Himmel geschenkt. Jeden Tag. Ein Gott, der sein Volk versorgt. Und hier steht jemand vor ihnen, der das noch in unvergleichlicher Art und Weise das Volk speist. Oder auch die Propheten Elia und Elisa, die auch wunderbare Brotvermehrungen erlebt haben. Und das kann man im Königen nachlesen. Diese Perspektive hatten die Jünger im Hinterkopf und sehen, hier steht jemand vor mir, der ist größer, der ist Gott. Er ist Gott. Er hat die Kraft Gottes. Hier ist ein Zeichen für das anbrechende Königreich. Und wir sind in der Hand dieses lebendigen Gottes. Das kann uns Mut machen für heute. Das soll uns jetzt ermutigen, dass wir uns aufmachen, diese Hoffnung, die in uns lebt, zu den Menschen zu bringen. Jetzt. Nicht vertrösten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern jetzt habe ich Hoffnung, dass Gott eines Tages diese Welt neu machen wird. Dass es keine Tränen und kein Leid mehr geben wird. Dass es keinen Hunger und keine Ungerechtigkeit mehr geben wird. Das hat Christus versprochen. Und diese Zeichen, die er gesetzt hat, sind Zeichen auf das, was kommen wird. Und somit macht es uns Hoffnung. Es ist nicht einfach eine Geschichte von vor 2000 Jahren. Sondern es gibt mir jetzt Hoffnung. Ich bin in der Hand des lebendigen Gottes. Und wenn ich morgen wieder rausgehe in meinen Alltag hinein, dann bin ich immer noch in der Hand des lebendigen Gottes. Der Gott, der kommen wird, der eine neue Schöpfungsordnung aufrichten wird, der eine neue Ordnung aufrichten wird, wo Liebe und Gerechtigkeit herrschen, wo Gott selbst unter uns wohnen wird, wo es keine Tränen und kein Leid mehr geben wird. Ihr Lieben, mit dieser Predigt möchte ich euch ermutigen, dass du das Geringe, was du zu geben hast, nicht gering achtest. Ich möchte dich ermutigen, dass du die Perspektive Jesu auf deine Umgebung und auch auf dich selbst bekommst und dass du diese Brille aussetzt und dass du dir bewusst bist, in wessen Hand du lebst, wenn du zu Jesus gehörst. Dass du ermutigt bist für die kommende Woche. Und wenn du mit Jesus noch nicht unterwegs bist, dann möchte ich dich einladen, heute das ganz konkret zu tun. Wenn du sagst, ich habe Hunger nach Leben, ich brauche das Brot des Lebens, ich brauche Jesus, dann lade ich dich ein, dass du das heute durch einen ganz konkreten Schritt tust, dass du nachher zum Gebet kommst, dass wir für dich beten können, dass du dein Leben Jesus geben kannst, dass du das Brot des Lebens essen kannst. Dazu bist du herzlich eingeladen. Und wir wollen jetzt auch gleich das Abendmahl nehmen. Ist schon aufgebaut. Und jetzt, ihr dürft schon jetzt kommen, ihr lieben Lobpreiser. Und da werden wir das auch wieder feiern, dass Jesus unser Brot des Lebens geworden ist und dass wir durch ihn Leben haben. Das feiern wir auch im Abendmahl. Amen.